Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Griechenlands Ministerpräsident eilt von Krisensitzung zu Krisensitzung. Gestern in Cannes mit den EU-Spitzen, jetzt in Athen mit der eigenen Regierung. Asylbewerber aus Sri Lanka dürfen zurückgeschickt werden, nach sehr sorgfältigen Abklärungen, sagt das Bundesverwaltungsgericht. Im Baugewerbe sind die monatelangen Verhandlungen für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag gescheitert. Ein vertragsloser Zustand ab Neujahr ist absehbar. Um 13 Uhr Warnung: Kommunizieren gefährdet. Das Museum für Kommunikation befasst sich in einer Ausstellung mit dem tagtäglichen Maß oder Übermaß an SMS, Mails, Facebook und Internet. Wir kommunizieren im Tagesgespräch mit dem Ausstellungsmacher. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Uli Zindl.
Innerhalb der griechischen Regierung gibt es schwere Bedenken gegen die geplante Abstimmung zum EU-Hilfspaket. Die Beteiligung Griechenlands am Euro sei eine historische Errungenschaft, die nicht in Frage gestellt werden dürfe, sagte Finanzminister Venizelos. Genau um diese Grundsatzfrage müsse es aber bei der Abstimmung gehen, hatten Frankreichs Präsident Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel bei einem Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Papandreou in Cannes klargemacht. Dort beginnt heute der G20-Gipfel. Die Verhandlungen im Baugewerbe über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag sind vorerst gescheitert. Baumeister und Gewerkschaften hatten seit 9 Monaten verhandelt, konnten sich aber nicht einigen. Die Baumeister boten an, den alten Vertrag zu verlängern. Das lehnten die Gewerkschaften jedoch ab. Damit ist fast sicher, dass ab dem 1. Januar ein vertragsloser Zustand herrschen wird. Für abgewiesene Asylbewerber aus Sri Lanka ist die Rückkehr in die Heimat grundsätzlich zumutbar. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverwaltungsgericht und bestätigt damit eine Praxisänderung, die das Bundesamt für Migration bereits im März eingeleitet hat. Allerdings gebe es verschiedene Einschränkungen und die Fälle müssten einzeln beurteilt werden. Die allgemeine Lage im Land habe sich stabilisiert seit dem Ende des militärischen Konflikts zwischen der sri lankischen Armee und den tamilischen Rebellen 2009. Behandelt worden war der Fall eines Mannes aus dem Norden Sri Lankas, der vor 5 Jahren in die Schweiz geflüchtet war. Die Fernsehsendung Gesundheitssprechstunde hat mehrfach Schleichwerbung für Ärzte, Kliniken und Produkte betrieben. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverwaltungsgericht. Die Sendung des privaten Anbieters Presse TV, die vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wird, habe in mindestens 3 Fällen gegen die Werbe- und Sponsoring-Richtlinien verstoßen. So habe sie in Filmbeiträgen versteckte Werbung für Kliniken und ein Labor betrieben, welche gleichzeitig als Sponsoren für die Sendung aufgetreten seien. Presse TV kann das Urteil noch ans Bundesgericht weiterziehen. Der Ostschweizer Privatfernsehsender Tele Ostschweiz soll seine Sendekonzession behalten können. Das hat das Kommunikationsdepartement UVEC nach einer Klage des Mitbewerbers Tele Santis entschieden. Es hatte auf Wunsch des Bundesverwaltungsgerichts zu klären, ob die Konzession von Tele Ostschweiz die Meinungs- und Angebotsvielfalt gefährde. Dies sei nicht der Fall, heißt es beim UVEC. Tele Santis kann die Konzessionsvergabe an Tele Ostschweiz nun erneut beim Bundesverwaltungsgericht anfechten. Die Aktivisten der Occupy-Bewegung in der Stadt Zürich müssen ihr Camp bewilligen lassen. Wie das Polizeidepartement mitteilt, erwartet die Stadt ein Gesuch bis Ende Woche. Die Besetzer wollen das Gesuch heute Nachmittag einreichen, wie ein Sprecher der Aktivisten auf Anfrage von Schweizer Radio sagte. Seit über 2 Wochen kampieren auf dem Lindenhofplatz in der Stadt Zürich Aktivisten. Sie hatten ihren Protest auf dem Paradeplatz gestartet und protestieren gegen die Macht der Banken. Die Luzerner Firma John Lay Electronics verliert auf Ende März 2012 die Vertriebsrechte von Panasonic. Damit verlieren bei John Lay 87 Mitarbeitende, 2/3 der Belegschaft, ihre Stelle. Man wolle den Schweizer Markt künftig über eine eigene Niederlassung bedienen, teilt der japanische Elektronikkonzern mit. Panasonic werde 35 der bei John Lay Betroffenen ein Stellenangebot machen, hieß es weiter. In der syrischen Stadt Homs ist es erneut zu Gefechten zwischen Oppositionellen und Regierungstruppen gekommen. Nach unbestätigten Angaben von Oppositionellen wurden dabei mindestens 3 Widerstandskämpfer getötet. Gestern hatte die syrische Regierung einem Vorschlag der Arabischen Liga zugestimmt und sich damit verpflichtet, die Armee aus den Städten abzuziehen. Auch sollten Regimegegner freigelassen und internationale Beobachter zugelassen werden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat eine sofortige Umsetzung dieser Vereinbarung gefordert. Die Opposition erklärte, Präsident Assad wolle so bloß Zeit gewinnen.
12.36 Uhr. Die Griechenland-Krise ist eine unendliche Geschichte mit täglich neuen Kapiteln. Im Gang konnte gestern der griechische Regierungschef die europäischen Spitzenleute etwas beruhigen. Dafür hat er heute zu Hause in Athen den nächsten Krach. Wir berichten. Und weiter, in der Baubranche gibt's mit den Arbeitgebern keinen neuen Vertrag. Die Gewerkschaften wollen den alten nicht mehr. Im Prinzip können Tamilen wieder nach Sri Lanka zurückgeschickt werden. In der Praxis können wohl viele hierbleiben. Unternehmen mit Schweizer Sitz sollen auch im Ausland schweizerisch sein, was Menschenrechte und Umweltstandards angeht. Und Julius Malema, ein Jugendführer der südafrikanischen Regierungspartei, politisiert. Und er mobilisiert die verarmten und perspektivelosen jungen Menschen. Stoff fürs Tagesgespräch ist eine neue Ausstellung mit dem Titel Warnung: Kommunizieren gefährdet. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 5.620 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 21,49 gehandelt, der Dollar zu 88,05 Rappen. Das Wetter im Mittelland liegt bei Nebel mit einer Obergrenze bei 700 Metern, welcher sich meist auflöst. Tagsüber ist es auch außerhalb des Nebels nur zum Teil sonnig, im Westen ist Regen möglich, im Süden ist es bewölkt und regnerisch. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen bei rund 13 Grad. In den Alpentälern wird es mit zum Teil stürmischem Föhn bis 23 Grad warm. Morgen Freitag ist es besonders in den Föhnregionen noch teils sonnig. Im Süden ist es trüb und nass. Auch am Wochenende fällt im Süden anhaltend starker Regen. Im Norden wird es wechselhaft, besonders im Westen regnet es stellenweise. Die Höchsttemperaturen liegen um 13 Grad mit Föhn bei 18 bis 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Es war der Überraschungsgut des griechischen Regierungschefs zu Wochenbeginn, die Ankündigung einer Volksabstimmung. Die Folgen: irritierte Finanzmärkte, noch mehr irritierte Politiker und die Konsequenz: ein weiterer Euro-Krisengipfel. Papandreou hatte sich dem Führungstandem Merkel-Sarkozy entgangen zu erklären, was er offenbar tat. Er werde sein Volk fragen, wollt ihr beim Euro bleiben, ja oder nein, und ein Ja sei praktisch sicher. Die Europäer schienen etwas beruhigt, dafür hat Papandreou zu Hause vor ihrem Dach. Der Finanzminister ließ verlauten, da mache er nicht mit. Ich fragte Werner van Gent in Athen, mit welcher Begründung legt sich Papandreous wichtigster Mann denn hier quer?
Ich glaube, das ist Rücksicht auf die allgemeine Stimmung hier in Griechenland. Denn natürlich ist ein Referendum ein sehr demokratischer Schritt. Allerdings betrachten das sehr, sehr viele Griechen und Griechinnen nicht als einen Schritt der Demokratie, sondern als Erpressungsversuch Papandreous. Weil sie sagen, er versucht seine Karriere mit einer zentralen, sehr wichtigen Frage zu verbinden und sagt, wollte in der EU bleiben, wollte in der Euro bleiben, aber wollte auch mich behalten. Und das ist etwas, dieses Dilemma, das will die Mehrheit, auch der PASOK, also der Sozialistischen Partei, will das nicht. Und ganz eindeutig, man hat es heute auch gesehen in den Pressemeldungen und in den Kommentaren, das will die öffentliche Meinung nicht.
Und was heißt das jetzt für die Regierung in Athen? Bricht die auseinander? Gegenwärtig ist offenbar eine Krisensitzung im Gang.
Also es kracht gehörig im Gebalk der Regierungspartei. Es sind mittlerweile 3 Parlamentarier, haben gesagt, sie sind gegen ein Referendum. Der Finanzminister, wie gesagt, ist auch dagegen. Ich denke, dass ein Drittel des Kabinetts dagegen ist. Und ich sehe das eigentlich nicht sehr realistisch, dass das überhaupt zu diesem Referendum kommt. Die Folge davon wird die Regierung stürzen. Ich denke, die einzige Möglichkeit für diese Regierung, noch zu überleben ist, dass der Papandreou zurücktritt und dass dann eine erweiterte Form der Regierung, zum Beispiel unter Einbezug der Opposition, die Geschäfte weiterleitet. Das ist momentan, was im Gespräch ist. Ob das realistisch ist, ob das wirklich heute oder morgen rauskommt, das kann ich nicht sagen.
Papandreou hat in Cannes versprochen, die Abstimmung Anfang Dezember anzusetzen, bevor die nächste große Überweisung fällig wird. Sie halten diesen Termin angesichts der innergriechischen Turbulenzen für nicht sehr wahrscheinlich.
Das ist nicht sehr wahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass es zu diesem Referendum kommt. Das ist viel zu stark umstritten. Die Leute wollen das nicht.
Das waren Einschätzungen von Werner van Gent in Athen. In diesen Minuten beginnt in Cannes der G20-Gipfel. Und eigentlich hätte dieser zum Sarkozy-Gipfel werden sollen. Doch daraus wird wohl nichts. Die Griechen haben dem französischen Präsidenten die Show gestohlen, die er für die anstehenden Präsidentschaftswahlen so gut hätte gebrauchen können. Griechenland und die Eurokrise überschatten dieses Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Aus Cannes berichtet Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Heute Morgen ist auch US-Präsident Barack Obama in Cannes eingetroffen. Und auch der mächtigste Mann der Welt macht sich große Sorgen um Europa.
The most important aspect of our task over the next two days is to resolve the financial crisis here in Europe. President Sarkozy has shown extraordinary leadership on this issue. I agree with him that the EU has made some important steps towards a comprehensive solution.
Das wichtigste Thema bei diesem zweitägigen Gipfel sei es, die Finanzkrise in Europa zu lösen, mahnte Obama nach einem Treffen mit dem französischen Gastgeber Nicolas Sarkozy. Er habe den Eindruck, die Europäer seien bei der Lösung ihrer Probleme einen wichtigen Schritt vorangekommen. Das meinte die Beschlüsse des EU-Krisengipfels in der vergangenen Woche. Damals schien alles gut. Doch seit am Montag der griechische Ministerpräsident Papandreou ankündigte, er wolle in Griechenland ein Referendum durchführen, ist die Sorge groß, dass die Griechenland-Krise doch noch eskalieren könnte. Darauf ging Obama allerdings nicht ein. Dabei ist die Nervosität riesengroß. Gestern Abend trafen sich die Spitzen der EU und des Internationalen Währungsfonds in Cannes zum Krisengipfel. Man hat gestern klargemacht, ein Euro ist auch ohne die Griechen denkbar. Wichtig sei es, den Euro als Ganzes zu retten. Heute Morgen, noch vor Beginn des G20-Gipfels, gab es einen weiteren Mini-Gipfel der vier europäischen Länder, die in den G20 vertreten sind. Deutschland und Frankreich, Italien und Spanien. Die Ergebnisse lassen auf sich warten. Auch das deutet darauf hin, die Situation ist äußerst kritisch. Hier im Paletti-Festival in Cannes, wo sich beim Filmfestival die großen Hollywood-Stars treffen, ist Obama, der wichtigste Mann der Welt, zum Nebendarsteller deklassiert worden. Und trotzdem verpasste G20-Gastgeber Nicolas Sarkozy dem US-Präsidenten Streicheleinheiten.
Et nous avons besoin du leadership du président Obama, de la solidarité des États-Unis d'Amérique et d'une analyse commune sur la façon de remettre le monde dans une stratégie de croissance et de stabilité.
Für die Lösung der Euro-Krise bedürfe es auch der Unterstützung, Führung und Solidarität der Amerikaner. Wohl nicht nur der Amerikaner. Die Europäer wollen beim G20-Gipfel sicher auch dafür werben, dass andere große Länder wie China und Indien in Europa investieren. Es geht jetzt darum, um Vertrauen zu werben. Doch das dürfte schwierig werden. In Griechenland droht die Regierung zu stürzen. Die Europäer müssen sich auf das Schlimmste gefasst machen. Sie brauchen also dringend einen Notfallplan. Sonst könnte die Europakrise zu einer Krise für die ganze Welt werden.
Die Gewerkschaften gehen aufs Ganze. Ende Jahr werden die Bauarbeiter ohne Gesamtarbeitsvertrag dastehen. Den Baumeistern werfen sie Wortbruch vor und drohen mit Kampfmaßnahmen. Droht ein monatelanges Ringen wie vor 4 Jahren, als der Bund schließlich als Schlichter einspringen musste. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer.
Seit 9 Monaten streiten die Gewerkschaften und die Baumeister nun schon über einen neuen Landesmantelvertrag. Doch eine Einigung ist nicht in Sicht. Zu weit sind die Positionen voneinander entfernt. Beide werfen einander zu diesem Zeitpunkt vor, an seriösen Verhandlungen nicht interessiert zu sein. Die Gewerkschaften beschuldigen die Baumeister, Abmachungen zu brechen und die Verhandlungen ganz bewusst zu verzögern. Auf das Angebot der Baumeister, den bestehenden Vertrag ab 1. Januar 2012 einfach um 6 Monate zu verlängern, sind die Unia und die Sina deshalb nicht eingetreten. Unia-Sprecher Nico Lutz sagt,
das wäre wie, wenn Sie in den nächsten Wintersturm mit Sommerknös fahren. Das geht nicht, da setzen Sie die Geschichte an die Wand.
Daniel Lehmann, Direktor des Baumeisterverbandes, wirft den Gewerkschaften vor, von Anfang an nur auf einen großen persönlichen Sieg ausgewiesen zu sein.
Verhandeln heißt natürlich immer ein Geben und ein Nehmen. Und das sind Spielregeln, die Voraussetzungen bilden für erfolgreiches Verhandeln.
Nun ist es bereits November und die Chance, dass die Verhandlungspartner bis Ende Jahr zu einer Einigung kommen, ist klein. Doch selbst wenn sie sich noch einigen sollten, aus formellen Gründen, wird es ohnehin nicht reichen, den Vertrag vom Bundesrat absegnen zu lassen. Das heißt, in der Branche wird ab 1. Januar ein vertragsloser Zustand herrschen. Das heißt für die Mitarbeiter, dass ihre Chefs nicht mehr an die Bestimmungen des Mantelvertrags gebunden sind. Die Baumeister dürfen den Mitarbeitern nach der ordentlichen Kündigungsfrist neue Verträge vorlegen und zudem gilt bei der Anstellung neuer Mitarbeiter als Untergrenze nur noch das Arbeitsrecht. Zum Beispiel gibt es keine Mindestlöhne mehr oder es fallen Regelungen zum Gesundheitsschutz weg. Auf der anderen Seite müssen die Baumeister damit rechnen, dass die Gewerkschaften Kampfmaßnahmen einleiten, weil diese nicht mehr an die Friedenspflicht gebunden sind. Streiks und Blockaden sind nicht nur möglich, die Gewerkschaften haben solche bereits angekündigt, respektive bereiten sie vor. Im Baubereich sind die Fronten seit jeher hart umkämpft, obwohl beide Seiten beteuern, dass sie eigentlich nicht an einem vertragslosen Zustand interessiert sind, gibt es einen solchen nicht zum ersten Mal. Bereits vor 4 Jahren fanden sich die beiden Seiten in derselben Situation. Sie kämpften um jeden Satz im Vertrag, bis es zu spät war. 9 Monate dauerte der vertragslose Zustand damals und gipfelte unter anderem in der Blockade der NEAT-Baustelle durch die Gewerkschaften. Der Bund musste mit dem ehemaligen SECO-Chef Jean-Luc Nordemann einen Vermittler einsetzen, der dann die Streithähne endlich zu einer Einigung bewegen konnte.
Schweizer Behörden müssen äußerst sorgfältig prüfen, wenn sie tamilische Asylsuchende nach Sri Lanka zurückschicken wollen. Das Bundesverwaltungsgericht hat zwar Rückschaffungen grundsätzlich wieder möglich gemacht, aber, so die Richter, Oppositionelle würden in Sri Lanka als Staatsfeinde betrachtet und müssten mit Verfolgung rechnen. Für vorläufig in der Schweiz aufgenommene Tamilen heißt das konkret, die allermeisten dürfen bleiben. Inlandredaktor Christian von Burg.
Mehr als 40.000 Tamilen sind seit Beginn des Bürgerkriegs in Sri Lanka in die Schweiz gekommen. Jetzt ist der Krieg zu Ende und das Bundesamt für Migration will die nur vorläufig aufgenommenen Tamilen zurückschicken. Es handelt sich um gut 2.000 Menschen. Die Macht der Tamil Tigers, die gegen die Regierung gekämpft haben, die sei mit der militärischen Niederlage definitiv gebrochen, argumentiert die Behörde in der Schweiz, und damit sei auch die Gefahr, welche die Tiger für die Zivilbevölkerung darstellten, verschwunden. Die Gefahr der Tiger sei verschwunden, ja, sagt Christoph Wiedmer, Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker. Nicht aber die Gefahr, die von der aktuellen Regierung in Sri Lanka ausgehe. Die Regierung mache nämlich Jagd auf ehemalige Tiger, also Anhänger der LTTE, und Tamilen aus der Schweiz stünden unter Generalverdacht.
Der Vorwurf, dass sie eben LTTE nach sein könnten, ist immer im Raum. Das heißt, die Gefahr, dass sie dann in Sri Lanka gefoltert oder zumindest massiv unter Druck gesetzt werden, die ist sehr groß.
Diese Gefahr wird jetzt auch in einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts anerkannt. Insbesondere kritische Medienschaffende, Menschenrechtsaktivisten, wohlhabende Geschäftsleute, aber eben auch all die seien gefährdet, denen eine gewisse Nähe zu den Tamil Tigers unterstellt werden. Grundsätzlich sei die Wegweisung nach Sri Lanka zwar zumutbar, aber jeder Fall müsse genau angeschaut werden. Wiedmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker geht noch weiter.
Wir sind der Meinung, dass aufgrund von diesem Generalverdacht, die auf jeden Tamilen beruht, der hier zurückgeht, dass keine Zwangsrückführung im jetzigen Moment zu verantworten ist.
Das Bundesamt für Migration will das Urteil erst im Detail prüfen. Wahrscheinlich müssten aber nur die wenigsten der vorläufig Aufgenommenen zurückkehren, sagt Sprecher Michael Glauser.
Also aufgrund der Zahlen, die wir bisher haben, kann man davon ausgehen, dass die Zahl eher klein ist, weil viele Leute sind schon sehr, sehr lange da und die Leute, die sind auch integriert.
Anders sähe es dagegen bei den Asylbewerbern aus Sri Lanka aus. Zurzeit sind gut 4.000 Fälle hängig.
Das sind Leute, die eben neu in die Schweiz kommen, und da kommt es in 75% von allen Fällen zu Wegweisungen.
Die Praxisänderung der Migrationsbehörden trifft also vor allem die Neuzugewanderten. Die seien aber nicht weniger gefährdet, sagt Tasika Pakkeratan, die 23-jährige Präsidentin des tamilischen Volksrates in der Schweiz. Viele seien verzweifelt, weil in Sri Lanka noch heute fast täglich kritische Tamilen verschwenden.
Vor allem die, die in der Ende von der Kriegsphase oder nach dem Krieg in die Schweiz gekommen sind, bei denen herrschte Angst. Daher haben auch sehr viele sich an uns gewendet.
Aber der Volksrat könne hier nichts bewirken.
Meistens gehen die Leute, wenn sie einen Wegweisungsentscheid bekommen, in andere Länder wie Frankreich oder England.
Kurz, Tamilen, die schon länger hier leben, dürfen voraussichtlich in der Schweiz bleiben. Solche, die erst in den letzten 2-3 Jahren gekommen sind, ziehen weiter.
Immer mehr international tätige Konzerne verlegen ihren Hauptsitz in die Schweiz, etwa Firmen der Ölbranche oder dem Rohwarenhandel. Insbesondere in den Ländern des Südens halten sich viele dieser Unternehmen jedoch nicht an dieselben Regeln, wie sie hier in der Schweiz gelten. Das geht nicht, sagt nun eine breite Allianz von Nichtregierungsorganisationen und fordern Bundesrat und Parlament auf, alle Schweizer Unternehmen zu zwingen, auch im Ausland Menschenrechte und Umweltstandards einzuhalten. Klaus Ammann.
Als die britische Söldnerfirma Aegis sich im letzten Jahr in Basel niederließ, ging ein Aufschrei durch die Schweiz. Unterdessen arbeitet der Bundesrat an einer Verordnung, die Schweizer Firmen die Vermittlung von Söldnern im Ausland verbieten soll. Ganz so streng müsse die Schweiz mit anderen international tätigen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zwar nicht sein, sagt Peter Nickli, Geschäftsleiter von Allianz Süd, die die neue Kampagne mitträgt. Die Hauptforderung der Kampagne sei:
Die Konzernhauptsitze in der Schweiz müssen rechtlich im Obligationenrecht auch verantwortlich für die Taten ihrer Filialen und der Lieferanten gemacht werden.
Außerdem müssten Opfer von Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz hier klagen können, was bisher nicht möglich sei. Insbesondere Unternehmen, die mit Rohstoffen und Öl handeln, lassen sich laut den Kampagnenverantwortlichen immer wieder vor allem in Ländern mit schwachen Regierungen und Strafverfolgern Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzungen zu Schulden kommen. Auch wenn Imageschäden drohten, würden die meisten Unternehmen nicht freiwillig aktiv, ist Peter Nickli überzeugt.
Es gibt heute selber unter diesen Firmen natürlich Leute, die denken, wenn wir uns anstrengen, die Regeln einzuhalten, dann werden wir ständig, unsere Ansehen wird beschädigt durch die anderen, die sich nicht darum kümmern. Es besteht ein gewisses Interesse an einer generelleren Regelung.
Und da müsse eben der Staat eingreifen. Die Schweiz sei besonders gefordert, weil es nirgends so viele multinationale Unternehmen pro Einwohner gebe wie hier. Nicht nur deswegen unterstützt auch Dick Marti, abtretender Ständerat und Europaparlamentarier, die Kampagne, sondern auch, weil er überzeugt ist, dass der Schweiz großer Schaden drohe, wenn sie nicht aktiv werde.
Weil es könnte neue Skandale weltweit geschehen und die Reputation der Schweiz würde einmal mehr ins Spiel gesetzt.
Andere Länder seien in diesem Bereich schon weiter. In der Europäischen Union laufe die Diskussion über mögliche Gesetzesänderungen seit einiger Zeit. Nun dürfe das Thema in der Schweiz nicht mehr länger totgeschwiegen werden, sagt Dick Marti. Mutterfirmen müssten die Verantwortung für ihre Töchter übernehmen, auch was Menschenrechte und Umweltschutz angeht.
In Südafrika sorgt ein junger Mann für viel Aufregung. Julius Malema, der Jugendführer des ANC, jagt den Weißen Angst ein, weil er sie ohne Entschädigung enteignen will. Und die Regierungspartei ANC stellt er mit seiner radikalen Haltung vor eine Zerreißprobe. Hinter Julius Malema stehen die Massen von jungen Schwarzen, die sehen, dass die Reichen immer reicher werden, selber aber kaum je eine Stelle finden werden. Wer ist dieser Julius Malema? Unser Korrespondent Patrick Wülse war auf seinen Spuren.
Wir sind mitten in der Karoo, eine Halbwüste im Norden Südafrikas. Es weht eine starke Brise und im unendlichen Nichts ein blechiges Windrad auf Stelzenbeinen. Es pumpt Wasser für die 800 Schafe von Farmer Peter Simon, ein Bure, ein Hühne von einem Mann, den nicht so rasch aus der Ruhe bringt. Sobald man jedoch auf Julius Malema zu sprechen kommt, werden Simons Antworten ein bisschen konfus.
That's a tricky question. I don't have something to say on that, sir.
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich kann nicht recht, ich kann dazu nichts sagen. Malema ist in Südafrika ein Bürgerschreck. Der Jugendführer der schwarzen Regierungspartei ANC will die Weißen ins Meer werfen, die Minen verstaatlichen und die Gewinne den Armen verteilen. Ein Programm, das bei vielen weißen Kapbewohnern Schweißausbrüche hervorruft, bei Millionen von schwarzen Jugendlichen dagegen Begeisterung auslöst. Zum Beispiel bei Moses, den wir einige Kilometer südlich in Mafeking am Straßenrand treffen.
Los, Malema, Mann. He got everything. He has everything. Experience. He can speak. He can think. And he's still a youngster. He's a good politician. Julius is all right.
Julius Malema hat alle Talente, die ein Politiker braucht. Er hat Erfahrung. Er ist ein guter Redner. Er ist schlau. Er ist jung. Er ist ein hervorragender Politiker. Joseph, ein Zulu, der gerade das Fundament der Dorfkirche von Mafeking ausbessert, glaubt wieder an Gott. Noch an Julius Malema.
Very rude guy. He has all the money in the country. All the youth is behind him. He's got a watch of 12.000 Rand. He's got a jean brook, 10.000 Rand.
Er ist ein grober Kerl. Die ganze Jugend steht hinter ihm. Angeblich kämpft er für die Armen, trägt jedoch eine Uhr für 2.000 Franken, trägt Hosen für über 1.000 Franken und hat ein Einkommen von 5.000 bis 6.000 Franken pro Monat. Er lebt von unserem Geld. Unser ANC-Leader lebt von unserem Geld. Tatsächlich lebt der 30-jährige Jugendführer in Saus und Braus. Wie der Wahlhelfer von Staatspräsident Jacob Zuma seine Luxusautos und Villen finanziert, bleibt im Dunkeln. Angeblich soll er von Staatsaufträgen profitieren, wie viele andere Politiker auch. Wie gefährlich ist der Mann für den sozialen Frieden in Südafrika? Antworten suchen wir 1000 Kilometer südlich in Kapstadt. Wir treffen dort den Sekretär der ANC-Jugend, Senzeni Mpila.
Julius Malema is a fighter who is fighting for all young people who are suffering now in South Africa. Was suffering from the line of being excluded in the mainstream economy.
Julius Malema ist ein Kämpfer. Er kämpft für alle Jugendlichen, die in Südafrika leiden. Die Hälfte der schwarzen Jugendlichen in diesem Land wird niemals in ihrem Leben arbeiten können. Der Zugang zu staatlichen Institutionen wie gute Schulen oder Spitäler bleibt ihnen weitgehend verwehrt. Schafft man Arbeitsplätze, indem man Shoot the Boer singt, also erschießt die Buren, wie das Malema öffentlich tut? Das seien keine Hetzlieder, sondern historisches Kulturgut des ANC. Die Weißen zu erwähnen, sei dabei unvermeidlich, sagt Mpila.
There's a song that it says.
Da gibt es zum Beispiel ein Lied, das tönt zu.
Gibela phezu kwendlu bathe lumama uyajambula mangishaya mapun. Get on top of your house. My mom is singing and
steige aufs Dach und höre, wie meine Mutter singt und sich freut, dass ich weiße Menschen zusammenschlage. Dieses Lied richtet sich nicht gegen Weiße, sondern gegen die Apartheid. Liedsänger Malema liebt den großen Auftritt, meidet jedoch Journalisten. Einer gab er Auskunft, die Engländerin Fiona Ford durfte Malema mehrmals interviewen und hat kürzlich ein Buch über den Jugendführer geschrieben. Wir treffen sie ebenfalls in Kapstadt. In keiner Stadt ist die Kluft zwischen Schwarz und Weiß so sichtbar. Fast 20 Jahre nach dem Ende der Politik der Rassentrennung hat sich das Leben von Millionen schwarzen Südafrikanern kaum verbessert. Im Gegenteil, der Unterschied zwischen Arm und Reich ist noch größer geworden.
I guess anybody with a straight mind would understand that South Africa structurally doesn't work when you've got, you know, a socio-economic divide like this country has.
Viele Weiße hätten immer noch nicht verstanden, dass längst die Zeit des Paybacks, des Zurückzahlens begonnen habe und die ANC-Eliten hätten Mandelas Erbe vergessen und seien korrupt geworden. Das sei der Nährboden für Malemas Hetztiraden. Dieser habe Dinge gesagt, die gesagt werden mussten. Aber wie alle Demagogen erachtet sie Julius Malema als gefährlich. Wer die Massen hinter sich hat und Dinge verspricht, die er nicht halten kann, spiele mit dem Feuer. Seine Anhänger kümmert das wenig. Sie würden ihren Tribun lieber heute als morgen als neuen Präsidenten sehen, als Erben des großen Mandela. Nur ist Malema kein Versöhner. Er provoziert statt zu besänftigen. Niemand spaltet Südafrika derzeit stärker als er.
Gleich eins. Kommunizieren, viel kommunizieren und viel zu viel kommunizieren. Heute Stoff fürs Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Uli Zindl.
Innerhalb der griechischen Regierung gibt es Bedenken gegen die geplante Abstimmung zum EU-Hilfspaket. Die Beteiligung Griechenlands am Euro dürfe nicht in Frage gestellt werden, sagte Finanzminister Venizelos. Der griechische Ministerpräsident Papandreou eilt derweil von Krisensitzung zu Krisensitzung, zurzeit in Athen mit der eigenen Regierung. Für abgewiesene Asylbewerber aus Sri Lanka ist die Rückkehr in die Heimat grundsätzlich zumutbar. Mit einem Urteil bestätigt das Bundesverwaltungsgericht die Praxisänderung des Bundesamtes für Migration. Allerdings gäbe es verschiedene Einschränkungen und die Fälle müssen einzeln beurteilt werden, schreibt das Bundesverwaltungsgericht. Die Verhandlungen im Baugewerbe über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag sind vorerst gescheitert. Damit ist fast sicher, dass ab dem 1. Januar ein vertragsloser Zustand herrschen wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.